Die Serie Himmel auf Erden. Es geht um die Zeichen, es geht um Hinweiszeichen aus dem Johannesevangelium. Und alle Zeichen weisen uns auf Christus, auf Jesus Christus. Mit der Bezeichnung Jesus ist oftmals der historische Jesus gemeint, der vor 2050 Jahren, 2010 Jahren, so um den Dreh halt, in Israel gelebt hat. Während auch in unseren Liedern die Bezeichnung Christus oftmals den meint, der heute lebendig ist, der also nicht mehr in Israel durch den Staub geht und mit seinen Leuten redet, sondern der in der Kraft des Geistes heute bei uns ist. Und da brauchen wir Hinweiszeichen, denn unsere natürlichen Augen können diesen Geist Christus nicht sehen. Wir brauchen Hinweiszeichen, Hinweisworte. Und heute geht es um das Zeichen, das wir im Johannesevangelium finden, Kapitel 5, die Verse 1 bis 13. Ich lese den Text aus der Basisbibel. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit 5 Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann. Wörtlich heißt es ein Mensch, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, Kyrios, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber allein versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Gehalten: Es ist Sabbat. Du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt: Nimm deine Matte und geh. Und sie fragten ihn: Wer ist das gewesen? Wer hat zu dir gesagt: Nimm deine Matte und geh? Der Geheilte wusste es aber nicht. Denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte zu ihm: Du bist gesund geworden. Lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Der Mann ging weg und berichtete den jüdischen Behörden, es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat gemacht hatte. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. Daraufhin waren die jüdischen Behörden umso fester entschlossen, Jesus zu töten. Denn er hatte nicht nur den Sabbat missachtet, sondern auch Gott seinen Vater genannt. Damit hatte er sich Gott gleichgestellt. Ich glaube, das ist eine bekannte Geschichte für, ich sag mal, die bibellesende Gemeinde. Und doch bin ich jedes Mal wieder überrascht und auch ein wenig irritiert, wie viele sehr, sehr wichtige, aber auch sehr unterschiedliche Themen in dieser einen Geschichte so nacheinander angeschlagen werden und anfangen zu klingen, sodass nachher so ein polyphoner Klang in meinem Kopf entsteht. Einmal ist das eine Heilungsgeschichte. Hand aufs Herz. Wie geht's dir mit Heilungsgeschichten? Findest du die gut? Liest du die gerne oder nicht so gerne, weil Heilungen erleben wir nicht so oft? Irritiert einen so ein bisschen? Also ich lese sie dennoch gerne, weil sie etwas von der Freundlichkeit Gottes deutlich machen und auch mich herausfordern. Auch mit Heilung und Krankheit und all diesen Dingen auch in meinem Leben umzugehen. Das ist eine spannende Sache. Das würde mir als Thema schon reichen. Hallo? Ja? Euch auch? Gut. Aber dann geht es auch noch um den Schabbat. Ja, gut, Sabbat ist uns nicht ganz so nah. Feiern wir gar nicht. Wir haben den Sonntag und da sehen wir sowieso nicht so eng mit. Also haben wir da eigentlich nichts mit zu tun. Aus der Nummer sind wir raus. Ja, aber dann fällt einem doch auf, Mensch, wir sehen Jesus und der redet und der macht deutlich, dass er diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, dass er den auch sehr, sehr gut kennt. In Vers 14, da sagt er ihm nämlich, dass der Geheilte nichts Böses mehr tun soll, damit ihm nicht noch was Schlimmeres passiert. Das ist dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und das gehört so zur jüdischen Lebensweisheit. Auch ein ganz eigenes Thema. Denn schon in der hebräischen Bibel, auch zur Zeit Jesu, war diese Lebensweisheit nicht mehr so intakt. Die war eigentlich noch nie durchgängig intakt, weil es das schon immer gab. Man tut was Gutes und kriegt trotzdem was auf die Mütze. Und andere tun was Schlechtes und kriegen nichts auf die Mütze, sondern kommen damit durch. Also, wie ist das denn damit? Das würde mir als Thema auch reichen. Und zum Schluss trifft es Jesus selbst, dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Er missachtet den Schabbat und provoziert den Geheilten noch, den Sabbat auch zu brechen, indem er arbeitet. Und wie ergeht es ihm? Na klar, die jüdischen Behörden wollen ihn umbringen. Das ist also Lebensgefahr, die er erntet. Solche unterschiedlichen Klänge können bei uns angestoßen werden. Und ich möchte gerne das Verbindende unterstreichen. In allem geht es um das Zentrale, um den Zentralen, Jesus. Und für uns heute den lebendigen Christus. Ich möchte darin Zeichen entdecken, wie er uns begegnen möchte. Und so haben wir dieses dritte Hinweiszeichen. Nur wir, also wir, die wir das gerade gehört haben. Denn In dem vorgelesenen Text spielen die Schüler von Jesus überhaupt keine Rolle. Ist euch das aufgefallen? Die sind da gar nicht da. Sondern wir sind da. Es ist ein Text, der geschrieben ist für die lesende Menschheit. Und wir gehören dazu. Das finde ich auffallend. Also, wie sollen wir Jesus sehen lernen? Mir fällt ein erstes Hinweiszeichen auf. In Vers 6, Jesus sieht den Kranken. Die kranke Person, ich habe es mal mit Person übersetzt, damit wir alle spüren, dass das ein Platzhalter für uns ist. Jesus sieht diesen kranken Menschen. Und es ist tatsächlich dieser kranke Mann. Und dieses Wort krank, das ist tatsächlich eine Formulierung, die deutlich macht, dass es auch um eine Schwäche gehen kann. Es ist also nicht unbedingt nur so an einen Krankheitszustand gemeint, den man auch mit einer Bezeichnung der Krankheit dann skizzieren kann, sondern es geht allgemein um eine Schwäche. Ja, und da finde ich mich als Gesunder auch manchmal wieder. Gerade so ein sonniger Samstag, an dem man viel gemacht hat, auch im Garten, ist man danach doch ein bisschen schwach. Also ist auch ein bisschen diese Schwäche mitgemeint. Und deswegen ist diese Formulierung auch eine weitere Öffnung für uns alle. Ja, und dann fällt es auf, dass mit dem Kranken auch gesagt wird, wie lange er krank ist. 38 Jahre. Ja, hat das eine Bedeutung? Würde uns das auffallen, wenn es nur 37 sind oder 25 oder Goldhochzeit, 50, also keine Ahnung. Und es gibt nur eine schwache Parallele, eine schwache Erklärung. Im 5. Buch Mose, da heißt es, dass nach 38 Jahren die Wanderung, ich muss mal nachgucken, von wo bis wo, ich glaube Beersheba bis durch die Wüste, dass 38 Jahre gedauert hat. 38 Jahre. Könnte also so ein Hinweis darauf sein, dass das Volk Israel auch so eine lange Zeit in der Wüste eine harte Zeit hatte. Und vielleicht, so wie diese Wüstenwanderung auch eine Folge von Fehlverhalten war, könnte das bei diesem Mann vielleicht auch mit anklingen. Das könnte sein. Es wird nicht genau erklärt. Das bleibt dunkel und ich möchte das auch in der Dunkelheit belassen. Wichtiger ist an dieser Stelle, diese ganz einfache, an Einfachheit wirklich nicht mehr zu überbietende Formulierung, Jesus sieht den kranken Menschen. Ich weiß gar nicht, wie ich das deutlich genug betonen soll, aber für mich ist das das Herzstück. Hört ihr, das ist die Stimme des Evangeliums. Jesus sieht dich. Und da darf dein Herz aufatmen. Wenn du krank bist, wenn du schwach bist, wenn du dich unbedeutend fühlst, egal wie du in diese Situation geraten bist, ob selbst verschuldet oder ob dir das Leben etwas zumutet. Jesus Christus sieht dich. An der Stelle möchte ich gerne weiter verweilen und möchte mit meinem Herzen Kreise um diese Formulierung ziehen. Ich möchte eigentlich die Augen schließen und warten, was für Bilder in meinem Herzen, in meiner Seele aufsteigen. Welche weiteren Impulse auch der Geist Gottes mir dazu schenkt, was ich weiter spüre, wie sich das anfühlt, dass Christus mich sieht. Das Herzstück ist, wir dürfen das Glauben lernen. Wir sind angesehen von Christus. Und sein Blick ist ein Blick voller Liebe und Freundlichkeit. Der ist so wohltuend, da kann man dann auch schon mal einnicken drüber, weil es sich so schön anfühlt. Ist okay. Aber wir können noch mehr entdecken. Das Zweite, wo sieht eigentlich Jesus diesen kranken Menschen? Das wird uns ja doch auch sehr deutlich beschrieben. Wir haben eine erste Ortsangabe, Schafstor in Jerusalem. Ja, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich lasse das auch alles beiseite, erwähne nur kurz, irgendwann kommt meine Zeit, da werde ich kontrollieren, wo das ist. Ne? Dann werde ich vielleicht in dieses alte Tor reinkritzeln. VM Wars hier. Gut, Entschuldigung, völliger Quatsch. Also, Schafstor in Jerusalem. Das, was euch auffallen soll, das ist der Name Schaf. Warum heißt das Schafstor? Na, weil die Pilger mit ihren Schafen da durchgegangen sind. Die wollten ja alle zum Tempel. Warum erwähnt der Evangelist uns diesen Namen? Weil er darauf hinweisen will. Das ist das Tor, wo die mit ihren Opfertieren durchgegangen sind. Richtung Tempel. Also wir als Leserschaft des Evangeliums, wir sollen das Stichwort Schaf hören und dabei an das Lamm denken. Alles klar? Denn vorher im Evangelium hat er das ja schon gesagt. Christus ist das Lamm Gottes. Und natürlich geht das Lamm Gottes durch das Schafstor nach Jerusalem. So sollen wir Jesus sehen lernen, den Christus. Er gibt sein Leben für uns. Das ist Ausdruck seiner Freundlichkeit. Also an dieser Stelle blitzt zu Recht schon ein wenig Karfreitag durch. Die Dornenkrone. Und dann ist davon die Rede, dass der Ort Bethesda heißt. Bethesda. Das ist eine riesige Teichanlage gewesen. Herodes der Erste hat die noch vergrößern lassen mit einigen Säulenhallen. Also das müsst ihr euch wie römische Säulenhallen vorstellen. Das ist eine riesige Anlage. Das wirkt wie ein antikes, riesiges Krankenhaus, in dem die Kranke mit Wasser kurten. Also so eine Kneipgeschichte. So, ne? Bethesda wird als Haus der Barmherzigkeit gedeutet. Ja, das war so eine Sache mit der Barmherzigkeit in dem Ort. Leider nur für die oder den, der nach späteren Textzeugen als erster ins Wasser kam. Das war die Erklärung. Denn ein Engel bewegte das Wasser und wer in dies vom Engel bewegte Wasser stieg, als erster, der wurde geheilt. Naja, also für den kranken Menschen ohne Unterstützung war Bethesda seit 38 Jahren nicht barmherzig. Das hat den, glaube ich, wahnsinnig langsam gemacht. Jedes Mal zu sehen, dass irgend so eine Pappnase schneller da war und er nicht. Da wird man ja ständig, jedes Mal, wenn da die Bewegung da ist und es einem besser gehen könnte und wieder einer kommt vor einem rein, da wird man ja wahnsinnig. Also kein Barmherzigkeitsort für die, die es nicht geschafft haben. Dadurch soll deutlich werden, eigentlich ist Jesus der Barmherzige. Er ist der wirklich Barmherzige. Denn er wird exemplarisch diesen einen Kranken heilen. Gut, er heilt auch nicht alle. Hätte ich eigentlich auch gut gefunden. Aber es geht nicht danach, sondern es geht darum, dass Jesus exemplarisch diesen einen heilt. Und da blitzt seine Barmherzigkeit auch für uns auf. Denn das Ganze ist ja ein Hinweiszeichen. Okay, der dritte Punkt. Jesus fragt den Kranken, was willst du? Und das ist auch, je länger ich drüber nachdenke, es bleibt für mich eine richtig harte Frage. Also ich wäre niemals auf sowas gekommen. Ich weiß auch nicht, wo man das in der Seelsorge oder Pastoralpsychologie oder tralala lernt. Vielleicht bin ich da einfach nie so weit vorgestoßen. Willst du gesund werden? Ja, ist das denn nicht selbstverständlich? Und doch bin ich dem Evangelisten sehr, sehr dankbar, dass er uns diese Frage überliefert. Denn ich möchte über die auch nachdenken. Was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Also klar ist, der kranke Mensch ist auch völlig einsam. Die Krankheit hat ihn total isoliert. Er liegt auf seiner Matte. Und das Wunderwasser am Ort der Barmherzigkeit heilt ihn nicht. Ein Mensch, der für lange Zeit geschwächt war, der muss, glaube ich, lernen, seine Wünsche neu zu erkennen und dann auch neu zu formulieren. Und Jesus reagiert auf seine Antwort und er deutet sie als ja, er will gesund werden, denn er spricht zu ihm, er spricht zu ihm. Und wieder ist es der Jesus, der das Wort ist, der das Wort dann auch zuspricht. Das entscheidende Wort: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und in diesen Worten, so stelle ich mir das vor, geschieht diese Heilung in dem Menschen. Und ich denke, eigentlich braucht der kranke Mensch keinen Engel, der irgendwas bewegt, sondern der braucht einen Mitmenschen, so wie Jesus, der ihn sieht und der ihm Worte zuspricht, die ihm weiterhelfen. Die Krankheit, an der dieser Mensch auch leidet, die heißt nämlich auch Einsamkeit und Missachtung und Rücksichtslosigkeit. Und der Aufruf, steh auf, der führt zur Heilung von der Lähmung. Und der Aufruf bedeutet eben auch, dass einem Schwachen die Kraft zugesprochen wird, einen Ort der Konkurrenz und der Rücksichtslosigkeit, also einen ungesunden Ort, dann auch zu verlassen. Steh auf, nimm deine Matte und geh von hier weg. Und dieses Aufstehen, das ist beides. Das allmorgendliche, ganz natürliche Aufstehen, das uns allen heute Morgen auch geglückt ist. Und auch dieses österliche Auferstehen. Beides. Und dieses Auferstehen, das ist der erste Schritt, der uns dann in eine andere Bewegung führt. Beweglich werden beginnt mit diesem allerersten Schritt. Aufstehen. Sich erheben, mal wahrnehmen, wo man ist, gefällt das einem. Nicht im Hamsterrad rotieren, sondern aufstehen durch den Zuruf eines anderen, der mich dann zur Bewegung befreit. Und dann wundere ich mich darüber, dass der Gelähmte seine Matte mitnehmen soll. Und mir fällt sofort ein, jo, auch Jesus hatte schon so eine ökologisch müllsortierende Haltung. Ne? Das darf da nicht liegen bleiben, das tust du mal schön in den Mülleimer. Da wird bestimmt einer da vorgesehen sein, Bio, Blau, Gelb, Restmüll. Ne? Mach's bitte. Auf jeden Fall erhöht dieser Aufruf, nimm deine Matte mit, die Dramatik. Denn, wir haben das ja gehört, das Tragen dieser Matte ist am Schabbat nicht erlaubt. Ach, ist wieder so ein enges, blödes jüdisches Gesetz. Nee. Der Schabbat ist arbeitsfreier Raum. Hey, wir sind in der Antike, da gab es noch keine Gewerkschaften. Die hatten keine Fünf-Tage-Woche. Die mussten durcharbeiten. Das jüdische Volk war das einzige Volk, wo es diesen durchgeknallten Tag gab, Schabbat, arbeitsfrei. Das war ausgezeichnet. Da konnte man sich gar nicht gut genug drüber freuen. Schabbat, arbeitsfrei. Da konnte man seinem Chef sagen, trage ich nicht. Gilt nicht nur für dich, gilt auch für mich. Sogar für Sklaven und Tiere, für alle, auch für deinen Juniorchef. Nix tragen, niemand, nichts, niente, nada. Frei. Ja, das sollte man schon mal schützen. Also, du brauchst keine Lasten tragen. Das war Schönes. Eigentlich auch keine Matte. Und dumm nur, dass Jesus ausgerechnet das sagt. Aber warum sagt er das denn? Er wusste das doch. Ist er auf Krawall gebürstet? Oder hat das eine Bedeutung für den Geheilten? Ja, vielleicht. Jesus lässt den Geheilten die Matte tragen, weil die Matte, glaube ich, für seine ganze Lebensgeschichte steht. Ah, denke ich. Dann hätte ich die aber ans Kreuz gebracht und da liegen gelassen. Oder wir hätten da ein Feuerchen draus gemacht. Denn das gehört ja zu meiner Zeit, als ich krank war. Und das ist jetzt vorbei. Und damit will ich auch nichts mehr zu tun haben. Ich bin nämlich geheilt und deswegen kommt die Matte weg. Aber so richtig weg. Da machen wir ein Osterfeuer draus. Yeah. Ja, Jesus sieht das anders. Jesus befreit den Gelähmten von seiner Krankheit und sagt ihm, dass er die Matte tragen soll. Du brauchst dich mit deiner Krankheit und Schwäche nicht schämen. Du brauchst dich nicht verstecken. Du darfst zu deiner Lebensgeschichte stehen. Und so lerne ich in dieser Heilungsgeschichte nicht nur Jesus zu sehen, sondern auch mich selbst. Ich darf zu mir stehen, auch zu meinen Krankheiten und Schwächen. Auch wenn ich sie überwunden habe, sie gehören zu meiner Geschichte. Und dazu darf ich stehen. Das muss nicht peinlich sein. Da kann ich auch mit anderen drüber reden. Finde ich wichtig. Ich komme zum letzten Punkt. Und dazu noch eine kleine Vorbemerkung. Ich habe den Text nach der Basisbibel vorgelesen. Und in diesem Text ist von den jüdischen Behörden die Rede. Wer den Text nach der Lutherbibel oder nach einer anderen älteren Übersetzung im Kopf hat, den wird das wundern. Da ist nämlich nicht von den jüdischen Behörden die Rede, sondern ganz allgemein von den Juden. Aber die neueren Übersetzungen, die Basisbibel und die neue Genfer Übersetzung, die vermeiden diese verallgemeinernde Formulierung, die Juden. Sondern sie sprechen von den jüdischen Behörden oder von den Verantwortlichen des Volkes. Warum machen sie das? Das macht man heute, weil diese verallgemeinernde Redeweise, die Juden, die ist keine sehr faire Redeweise. Das war die noch nie. Beim Schreibstil des Evangelisten spürt man, dass man in seiner Zeit schon erlebt hat, dass das Tuch zwischen Christen und Juden zerschnitten war. Und deswegen sprach man etwas abfällig von den Juden. Das sind so leicht antijüdische Töne. Und die sind gefährlich. Alle Worte, alle Redewendungen, die auch heute so verallgemeinern, dass man nicht mehr den Einzelnen sieht, sondern nur eine große Masse, eine gesichtslose Masse, die sind gefährlich. Die Ausländer, die Flüchtlinge, die da oben, die Deutschen, die Juden. Unglücklich. Verantwortungsvolle Übersetzungsarbeit formuliert deswegen heute an dieser Stelle anders. Und das ist keine Kritik am Wort Gottes, das ist eine hilfreiche Unterstützung für den menschlichen Verfasser. So nenne ich das mal. Okay, also, die jüdischen Behörden stellen fest, Jesus hat den Geheilten am Schabbat geheilt und stiftet ihn an, den Sabbat selbst zu brechen. Nimm die Matte und geh. Auf diesen Vorwurf reagiert Jesus und sagt, ja, ich darf das. Ich bin der Herr des Sabbats. So sagt er das an anderen Stellen. Hier an dieser Stelle sagt er, mein Vater ist beständig am Wirken und das bin ich auch. Also, Jesus macht hier deutlich, er sieht Gott auch am Sabbat bei der Arbeit. Obwohl doch auch am Sabbat Gott ruhte nach der Schöpfungserzählung, ja? Aber die Vorstellung, die darf ergänzt werden. Gott arbeitet auch am Sabbat, denn sonst wäre die Sonne nicht aufgegangen. Also auch am Sonntag nicht. Ne? Gott ist beständig am Arbeiten, das wird deutlich, er ruft die Sonne zur Arbeit. Auch am Sabbat. Und der Gedankengang ist, wenn der Vater das mit der Sonne macht, dann darf ich als Sohn das auch. Und deswegen wirkt Jesus. Und wir sollen ihn sehen lernen, als der, der dem Vater so nahe ist, dass er seinem Beispiel folgt und auch am Sabbat wirkt. Vier Zeichen, die uns Jesus Christus sehen helfen wollen. Ich sage es zum Schluss mal so. Einmal mehr aufstehen, als zu Boden gehen. Einmal mehr die Angst besiegen. Einmal mehr hoffen, als enttäuscht werden. Einmal mehr Vertrauen wagen. Einmal mehr zurückkehren, als fortgehen. Einmal mehr den Stolz überwinden. Einmal mehr lachen. Als weinen. Einmal mehr von vorn beginnen. Einmal mehr Gott loben. Amen.